schönen guten Abend. Schön, dass ihr hier seid. Gruß an diejenigen, die per Livestream zuschauen. Ja, wir wollen heute wieder in die Wortbetrachtung, in Gottes Wort einsteigen und zum gemeinsamen Gebet. Und ja, lasst uns genau damit beginnen. Lasst uns aufstehen und um Segen für den Abend bitten. Herr, es ist ein Geschenk von dir, dass wir hier als Gemeinde zusammenkommen dürfen, in dein Wort eintauchen, in dein lebendiges Wort, das so voller Wunder ist, so voller Dinge, die so wertvoll sind für uns. Ich danke dir sehr dafür. Herr, aber wir sind von dir abhängig, ich bin von dir abhängig, wir alle. Und daher, ohne deinen Segen wird es nicht gelingen. Deswegen bereite du uns zu, dass wir aufmerksam sind, dass ich dir Ehre gebe, dass dein Wort hier verkündet wird und dass wir es hören und auch danach folgen. Von dir hängt alles ab und deinen Segen bitte ich. Amen. Nimm Platz. Ja, wir haben heute den Psalm 115 vor uns und ja, wir wollen den durchgehend daraus lernen. Und die neue evangelistische Übersetzung, die gibt dem Psalm eine sehr gute Überschrift. Gott allein gebührt die Ehre. Das Lied, was wir gerade gesungen haben, das passt thematisch wunderbar da rein. Wir werden in dem Psalm gerade zu Beginn lesen, dass wir Gott und nicht uns oder gar irgendwelchen Götzen die Ehre geben sollen. Und wir werden lesen, dass wir auf Gott und auf seine Verheißungen vertrauen sollen. Und auch zum Abschluss noch eine Aufforderung, dass wir ihn loben sollen. Ich werde den Psalm erstmal vollständig lesen und dann auf die einzelnen Verse eingehen. Ich werde heute hauptsächlich die Elberfelder CSV verwenden und Hinweise geben, wenn ich dann ein bisschen was aus der NEÜ vorlese. Also lasst uns einsteigen, Psalm 115, ich lese den gesamten Psalm. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Güte, um deiner Wahrheit willen. Warum sollen die Nationen sagen, wo ist denn ihr Gott? Aber unser Gott ist in den Himmeln. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie und reden nicht. Augen haben sie und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Sie haben Hände und tasten nicht, Füße und sie gehen nicht. Keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Ihnen gleich sind die, die sie machen, jeder, der auf sie vertraut. Israel, vertraue auf den Herrn, ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Haus Aaron, vertraut auf den Herrn, ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn, ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Der Herr hat unser gedacht, er wird segnen. Er wird segnen das Haus Israel, segnen das Haus Aaron. Er wird segnen, die den Herrn fürchten, die Kleinen mit den Großen. Der Herr wird euch hinzufügen zu euch und zu euren Kindern. Gesegnet seid ihr von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Himmel sind die Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Die Toten werden den Herrn nicht loben, noch alle, die zum Schweigen hinabfahren. Wir aber, wir werden den Herrn preisen, von nun an bis in Ewigkeit, lobt den Herrn. Wir werden heute, wie gesagt, den Psalm Vers für Vers durcharbeiten. Im Anschluss möchte ich aber noch auf eine wichtige Aussage des Psalms eingehen, also eine für mich sehr wichtig gewordene Aussage. In den meisten Übersetzungen finden wir den Psalm an gleicher Stelle, logischerweise, den Psalm 115. Aber wenn jemand den Psalm in der für diese russische Sprache oft gebrauchten Übersetzung Ruskij Synodalny Perevod, wer den sucht, der muss dann im Psalm 113 ab Vers 9 schauen. Dort findet sich dann der uns bekannte Psalm 115. Dies kommt, weil eine sehr, sehr alte Bibelübersetzung, die sogenannte Septuaginta, die führt diesen Psalm nicht als eigenständigen, sondern hängt den an Psalm 113 an. Warum 113 und nicht 114? Es gibt in dieser Septuaginta, das ist und der folgt der russischen, die russische Übersetzung, da wird noch ein weiterer Psalm zusammengefasst, und zwar der Psalm 9 und 10. Und daher gibt es in den Psalmen der russischen Übersetzungen oft so einen Versatz. Ja, und diese Septuaginta, das ist eine griechische Übersetzung aus dem Jahr 250 vor Christus. Also eine griechische Übersetzung des Alten Testamentes. So, aber die meisten deutschen Übersetzungen, die folgen dem hebräischen Alten Testament in der Art und Weise der Nummerierungen. Und ja, die meisten, habe ich so gemerkt, ukrainischen und russischen Übersetzungen mittlerweile auch. Ja, und weiter hinten gibt es noch ein paar weitere Psalme, die dann unterschiedlich nummeriert werden in den russischen, also als Erklärung für die, die die russische Bibel kennen oder lesen. Ich übersetze hin und wieder in den Gottesdiensten, wenn Viktor mich dazu einteilt, und ja, komme damit regelmäßig durcheinander mit dem Psalm im Russischen. Wir haben schon letztes Mal gehört, dass der Psalm 115, das ist Teil des sogenannten ägyptischen Hallels. Das haben wir schon einige Male gehört, letzte Woche zuletzt zu Psalm 114. Und das Hallel, das sind die Psalmen 113 bis 118. Und diese wurden ja als Gebet oder als Loblied bei wichtigen Festen gesungen. Zurück zum Psalm 115. Und da möchte ich jetzt Vers für Vers durchgehen und nochmal den Vers 1 lesen. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Güte, um deiner Wahrheit willen. Das ist ein recht interessanter Satzaufbau mit dieser doppelten Verneinung. Nicht uns, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Und ich wundere mich ehrlich gesagt nicht, dass die Septuaginta, dass diesen Vers direkt an den vorangehenden Psalm 114 hängt. In 114 haben wir ja über die Wunder in Israel, die Rettung aus Ägypten gehört. Und hier im Psalm 115 wird der Fokus dann wieder in die richtige Richtung gedrückt. Es war nicht Israel selbst, die sich gerettet haben, nicht sie haben das Meer geteilt oder die Wunder in Ägypten oder in der Wüste gemacht. Aber in den gleichen Versen wird geklagt, dass die Nationen sich ja Dinge rausnehmen, die nicht sein dürfen. In der NRÜ wird dieser erste Satzteil, der wird etwas anders übersetzt. Dort steht dann, denn du bist gnädig und treu, also statt um deiner Güte, um deiner Wahrheit willen. Ich denke, dieser Satzbau, der ist etwas leichter zu greifen. Aber dieser erste Vers, der hat mich echt beschäftigt. Nicht nach dem ersten Lesen, erst nachdem ich darüber nachgedacht habe, mich darin vertieft habe, da ist mir der Vers besonders wichtig geworden. Das möchte ich, nachdem ich da durch die Verse durch bin, will ich da nochmal drauf eingehen. Daher erstmal weiter in Vers 2. Warum sollen die Nationen sagen, wo ist denn ihr Gott? Israel war also auf dem Weg raus aus Ägypten. Und aus einem Land, wo die ägyptischen Götzen ziemlich eindrucksvolle Statuen und Bilder hatten, an den Völkern vorbei, die ebenfalls mächtige und wunderbar aussehende Götzen in allen Größen hatten. Ja, und Israel, was hatten die? Zumindest mal keine Statue oder etwas Ähnliches oder im biblischen Sprachgebrauch kein Bildnis von ihrem Gott. Und nun erfahren die Israeliten eine archaische Form des Mobbings. Wo ist denn euer Gott? Man sieht ihn gar nicht. Alle haben einen Gott, den man sieht, und ihr? Das ist doch kein richtiger Gott. Und so eine ähnliche Situation gibt es in der Bibel oder wird beschrieben, als Sanherib Jerusalem belagert hatte. Und da möchte ich kurz drauf rein, weil die Art und Weise, wie gesprochen wird, wie argumentiert wird, die ist durchaus ähnlich. Und das ist in 2. Könige 18,35 zu finden. Da gehen wir mal kurz rein. Also 2. Könige 18,35. Welche sind es unter allen Göttern der Länder, die ihr Land aus meiner Hand errettet haben, dass der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte? Sanherib hat hier eindeutig keinen Respekt vor Gott. Er traut dem nicht zu, dass er ihm, Sanherib, etwas entgegensetzen könnte. Und ich behaupte mal, dass es Israel gewurmt hat, das hat sie gestört, dass ihr Gott anders ist. Sie würden lieber so wie die anderen sein und einen Gott zum Ansehen und zum Vorzeigen haben. Und das haben sie auch leider recht eindrücklich in die Tat umgesetzt, als Mose auf dem Berg war und mit Gott gesprochen hat. Da haben sie, die Israeliten, ihren Wunsch quasi in die Wirklichkeit umgesetzt und sich einen Götzen in Form eines goldenen Kalbes herstellen lassen. Und hinzu kommt noch der Faktor Zeit. So wie mit dem Vorfall mit dem goldenen Lamm, da wurde den Israeliten ja die Zeit zu lang, dass sie nicht länger auf Mose warten wollten. So war die Zeit in der Wüste sicher auch ein Argument für die Nationen um sie herum, um ja letztendlich die Israeliten zu ärgern. Vielleicht will Gott doch nicht so helfen, weil ihr seid ja offensichtlich noch in der Wüste unterwegs. Und so haben sie dann zu Israel gesagt, wo ist denn euer Gott? Und wir haben vorher ja, oder besonders letzte Woche, haben wir dann im Psalm 114 die Wunder aufgezählt, die Gott gemacht hat. Das Meer wurde geteilt. Und die Israeliten, die machen sich kurz darauf einen Kalb. Aus der Ferne betrachtet sind wir schnell verleitet, um zu sagen, also wenn wir dabei wären, wenn wir diese Wunder gesehen hätten, wir würden noch nie im Leben auf den Gedanken kommen, uns dann stattdessen irgendeinen Götzen zu machen. Aber ja, leider wie damals Israel, so finden die Menschen heute täglich noch neue Gründe, sich Ersatzgötzen für Gott zu suchen. Und Gott bewahre uns selbst davor, es ihnen gleich zu tun. Aber nun kommen wir zu der Wendung, denn wenn in Vers 2 die Situation beklagt wird, dass sich die anderen so beschweren können oder sich so spotten können, kommen wir jetzt dann zu der richtigen Perspektive. In den nachfolgenden Versen werden wir lesen, dass der eine und einzig wahre Gott, also dass er der eine und der einzig wahre Gott ist und was dann im Gegensatz dazu Götzen sind. Und ja, für mich sind die nachfolgenden Verse, das ist eine Antwort auf genau diese Verhöhnung im Vers 2. Lesen wir Vers 3, aber unser Gott ist in den Himmeln, alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Oder wie die NEU es übersetzt, unser Gott ist im Himmel, alles, was ihm gefällt, das tut er auch. Und hier ist auch die Antwort auf den Vorwurf, dass der Gott der Israeliten noch nicht mal eine Statue hat. Denn Gott ist im Himmel und nicht nur das, er tut, was ihm gefällt. Dies ist ja, eine Beschreibung, die kann man leicht missverstehen in dem Sinne, Gott ist weit weg und macht, was interessiert und es hat keinen Bezug zu uns. Aber die Bedeutung ist hier ganz klar, dass Gott über allem Physischen steht und alles machen kann. Er ist Herr über das Universum oder anders gesagt, dieses unendliche Universum, das ist zu klein, um ihn zu fassen. Er hat es erschaffen, er herrscht darüber und nichts passiert, was er nicht unter Kontrolle hat. Also statt einer lokalen Gottheit, die Nationen verehrt hatten, ist der wahre Gott einer, für den keine Grenzen existieren. Der Gott Israels ist nicht beschränkt auf Israeliten oder den Ort, wo sie sich aufhalten. Der Gott Israels, der von den Nationen ja so ausgelacht wird, das ist der einzig wahre Gott und damit auch erhaben über Zeit und Raum. Und die Verse 4 bis 7, die beschreiben nun, was denn Götzen sind, die dann ja die Nationen anbieten, was sie ausmacht und was sie bewirken. Und ja, der Psalmist holt hier aus und deckt mit seiner Beschreibung auf, dass es sich bei den Götzen ja eigentlich nur um Blendwerk handelt, um Lügengebilde. Von den Nationen angebetet als Götter, in Wahrheit aber ja, reine Hochstapler. Mit Gott haben sie überhaupt nichts gemein. Die folgenden drei Verse, die kann man übrigens auch fast wortgleich in Psalm 135, die Verse 15 bis 18 nachlesen. Da können wir kurz reinschauen, ist ja noch ein paar Seiten weiter. Also Psalm 135, die Verse 15 bis 18. Die Götzen der Völker sind ja nur Silber und Gold, Werke von Menschen gemacht. Sie haben Münder, die nicht reden, Augen, die nicht sehen und Ohren, die nicht hören. Kein Atem ist in ihrem Mund. Wer so etwas baut und darauf vertraut, der wird so wie sie. Zurück zum Psalm 115, da werden wir jetzt den gleichen Inhalt nochmal hören. Und hier gehe ich auch wieder, das war jetzt gerade die NEU-Übersetzung und jetzt wieder zurück zu Elberfelder. Also Vers 4 im Psalm 115, ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. In diesem Vers steckt wieder eine Menge. Beginnen wir damit, dass sie aus Silber und Gold sind. Ich würde sagen, das hört sich erstmal wertig an. Also es ist nicht Holz und Lehm, das ist Silber und Gold, wertvoll, sicher auch kunstvoll. Und diese Götzen sind mit Sicherheit auch sehr teuer in der Herstellung. Das Problem, das wird aber im nächsten Satz klar, es bleibt trotz aller Kunstfertigkeit ein Werk von Menschenhänden. Es sind also wertvolle, wohl auch schön anzusehende Konstrukte, aber in ihrer Wirkung, da sind sie komplett wertlos. Sie sind also wertvoll im Material, aber im Sinn und Zweck nichts wert. Ja, und leider nicht nur wertlos, und darauf möchte ich noch zu sprechen kommen. Der Psalmist stellt heraus, dass es sich hier um ein von Menschen gemachtes Werk ist, und dieses Werk soll dann höher sein als der Mensch, der sie gemacht hat. Das kann nicht sein. Und genau dies wird in den Versen 5 bis 7 sehr deutlich ausgeführt, denn in den nächsten Versen lesen wir, dass die Götzen, das ist nicht nur eine Parodie auf Gott, sie sind nicht mal im Ansatz wie der Mensch, der sie gemacht hat. Und die nächsten Verse, die würde ich auch als provokativ bezeichnen. Also es wird förmlich unter die Nase gerieben, was denn die Götzen alles nicht sind und nicht können. Und dazu gibt es eine interessante Parallelstelle, die möchte ich nach Vers 7 auch noch mal kurz reinschauen. Aber lasst uns erstmal jetzt im Psalm 115 die Verse 5 bis 7 lesen. Einen Mund haben sie und reden nicht. Augen haben sie und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Sie haben Hände und tasten nicht, Füße und sie gehen nicht. Keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Ich lese dies als ein Verhöhnen der Götzen. Mit diesen Versen wird aufgedeckt, wie lächerlich diese Götzen sind. Und die weitere Stelle, diese Art und Weise, wie das rübergebracht wird, die das hier aufgreift, dies können wir in 1. Könige 18, dann die Verse 21 bis 29 nachlesen. Ich möchte das aus der NEU vorlesen, weil das liest sich wie eine fesselnde Geschichte, deswegen wieder ein Stück daraus vorlesen. Also 1. Könige 18, die Verse 21 bis 29. Dann trat Elia vor das Volk und sagte: Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Wenn Jahwe Gott ist, dann folgt ihm allein. Wenn es Baal ist, dann folgt nur ihm. Aber das Volk zeigte keine Reaktion. Da fuhr Elia fort: Ich allein bin als Prophet Jahwes übrig geblieben. Die Propheten Baals sind 450 Mann. Bringt zwei junge Stiere her. Sie sollen sich den einen auswählen, ihn zerteilen und die Stücke auf das Holz schichten. Sie dürfen das Holz aber nicht anzünden. Und ich werde den anderen Stier herrichten, ihn auf das Holz schichten und es ebenfalls nicht anzünden. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich werde den Namen Jahwes anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Da rief das ganze Volk: Das ist gut. Nun sagte Elia zu den Propheten des Baal: Wählt euch den einen Stier aus und bereitet ihn zu. Ihr zuerst, denn ihr seid ja in der Überzahl. Dann ruft den Namen eures Gottes an, ihr dürft aber kein Feuer daran legen. So nahmen sie den jungen Stier, den man ihnen gab, und bereiteten ihn zu. Dann riefen sie den Namen Baals an: Baal, höre uns. Sie riefen von Morgen bis zum Mittag. Aber es war kein Laut zu hören, es kam keine Antwort. Dabei hinkten und hüpften sie um den Altar. Als es Mittag wurde, machte sich Elia über sie lustig. Ruft lauter, spottete er. Er ist ja ein Gott, er ist sicher in Gedanken. Oder ist er gerade austreten gegangen? Vielleicht ist er auch auf Reisen. Oder er schläft gerade. Dann sollte er aufwachen. Da schrien sie immer lauter und ritzten sich nach ihrem Brauch mit Schwertern und Lanzen, bis Blut an ihnen herabfloss. Als der Mittag vorüber war, weissagten sie wie Propheten. Das dauerte bis zur Zeit des Abendopfers, aber es gab keinen Laut, keine Antwort, kein Aufmerken. Soweit bis hierhin. Weiter können wir in dem Text natürlich lesen, dass nur Gott das Abendopfer anzünden kann, und das hat er auch getan. Aber die Art und Weise, wie hier Baals Propheten angegangen werden, die sieht für mich durchaus ähnlich aus, wie hier in den Versen 5 bis 7 argumentiert wird. Aber weiter zu Vers 8. Ihnen gleich sind die, die sie machen, jeder, der auf sie vertraut. Hier wird es wieder spannend. Wir haben gerade lange und breit gehört, was Götzen sind oder was sie eher nicht sind, wie lächerlich es ist, sich mit ihnen zu beschäftigen. Und dann heißt es hier, dass das Gleiche auf die zutrifft, die sie machen. Und nicht nur das, das Gleiche gilt für die, die auf diese Götzen vertrauen. Das sitzt. Die gleiche Lächerlichkeit, mit der die Götzen beschrieben werden, die gleiche Lächerlichkeit gilt denen, die auf sie vertrauen. Und hier entsteht ein Drama, welches ich ein wenig aufarbeiten möchte, denn die Frage, die sie stellt, ist doch, warum sind Götzen überhaupt ein Problem? Und die Frage ist ernst gemeint. Warum sind Götzen denn überhaupt ein Problem? Warum wird in der Bibel so viel Aufhebens um Götzen gemacht? Schließlich lesen wir doch in unserem Text, dass die Götzen, die können nichts machen. Sie machen den Eindruck, dass sie was sind, aber letztendlich sind sie nur tote Objekte. Sie können nichts. Also warum sind sie dann eine Gefahr? Und hier kommt das Entscheidende. Die Götzen sind nicht gefährlich, weil die Götzen was machen können. Die sind schließlich tote Objekte. Die Gefahr, das Verhängnisvolle, das hängt von unserer Entscheidung ab. Wenn wir diesen Götzen auch nur einen Hauch von dem zumuten, was wir in ihnen sehen wollen, das ist die tödliche Gefahr für uns, nicht die Macht der Götzen. Wir sind es, die in tödlicher Gefahr sind, wenn wir auf Götzen statt als auf den Herrn vertrauen. Und diese Gefahr der Götzen, die ist sehr gut im Vers 8 festgehalten, nämlich dann, wenn wir uns auf diese Götzen verlassen. Und dazu möchte ich noch eine weitere Stelle aufschlagen und schauen, ja, wozu es führt, wenn der Mensch sich auf Götzen statt auf Gott verlässt und fragen, was hat das für eine Konsequenz? Und dazu recht weit ans Ende der Bibel in die Offenbarung, Offenbarung Kapitel 9, den Vers 20, und das lese ich wieder aus der NEU vor, also Offenbarung 9, Vers 20. Aber die Menschen, die diese Plage überlebten, waren nicht bereit, ihre Einstellung zu ändern. Sie hörten nicht auf, Dämonen anzubeten und sich vor Götterbildern aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz niederzuwerfen, die sie mit eigenen Händen gemacht hatten, die weder sehen, noch hören, noch gehen können. Hier handelt es sich um die letzten Tage, die noch kommen werden. Und hier können wir sehen, nichts hat sich seit der Zeit vom Psalm 115 bis heute oder bis zum Zeitpunkt, wo diese Dinge passieren werden, die beschrieben sind. Die Menschen wollen nicht Gott, sie bleiben lieber bei ihren Götzen. Und lass uns mal eine andere sehr einschneidende Konsequenz aus der Menschheitsgeschichte in Erinnerung rufen und kurz darüber nachdenken. Und die Frage ist, hat Satan Adam geschnappt und ihn gezwungen, ihn überwältigt und von Gott weggerissen? Wer ist schuld an der Katastrophe? Adam und Eva haben gedacht, dass sie besser wegkommen, wenn sie nicht so vollständig sich auf Gott verlassen müssen. Wäre doch besser, wenn sie selbst die Wahrheit und auch die Weitsicht hätten, um selber einzuschätzen, was gut und was schlecht ist. Der Satan hat ein Angebot gemacht, sie belogen, er hat sie verführt. Die Entscheidung getroffen, die Handlung vollzogen, das haben Adam und Eva. Und so wie Adam und Eva sich selbst mehr vertraut haben in dieser Situation als Gott, genauso will der Mensch seinen eigenen Gewerken mehr vertrauen als Gott. Und oft will der Mensch nur seinen eigenen Götzen vertrauen und Gott überhaupt nicht. Und ich finde hier an dieser Stelle diese oft gebrauchte Übertragung von Götzen in unsere Zeit passend. Also statt den Götzen Marduk oder Baal oder sonst wie zu nennen, haben wir Geld, Erfolg, Gesundheit und Millionen anderer Dinge, die uns wichtiger sind, die unsere Götzen sind. Geld oder Erfolg, das entscheidet nicht über Himmel und Hölle. Aber je nachdem, wie wir unser Herz dran binden, das kann einen sehr fatalen Einfluss auf uns und letztendlich auf die Ewigkeit haben. Und das ist das Gefährliche und Schreckliche an Götzendienst. Denn die Konsequenz von Götzendienst ist die gleiche Konsequenz wie jede andere Sünde. Die Konsequenz ist der Tod. Die nächsten Verse, die machen wieder einen thematischen Schwenk. Statt wie gerade gehört zu handeln, werden wir in den nächsten Versen aufgefordert, richtig zu handeln. Also uns richtig zu verhalten. Denn statt uns auf die Götzen zu verlassen, sollten wir vielmehr auf den Herrn schauen und uns auf ihn verlassen. Daher weiter mit Vers 9 in unserem Psalm 115. Israel, vertraue auf den Herrn, ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Bei diesen und den zwei folgenden Versen, da kann man sich gut vorstellen, wie das als Lied verwendet wird, denn die Verse bauen alle gleich auf. Im ersten Teil wird aufgefordert, Gott zu vertrauen, und der zweite Teil folgt immer mit der Aussage zur Hilfe und als Schild. Dabei kurz weiter mit den Versen 10 und 11. Haus Aaron, vertraut auf den Herrn, ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn, ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Im Vers 9, da wird Israel als Nation angesprochen. Vers 10 spricht zum Haus Aaron. Also immer noch Israel, aber nun speziell auf das Haus Aaron bezogen. Also würde ich sagen, auf die geistlichen Leiter Israels. Und besonders schön finde ich dann in Vers 11 die Wiederholung und Aufforderung an alle, den Herrn zu vertrauen. Und hier möchte ich ein wenig stehen bleiben. Warum sollen wir auf ihn vertrauen? In unserem Psalm lesen wir die mehrfache Aufforderung, Gott dem Herrn zu vertrauen. Und ich möchte heute einen Grund etwas mehr beleuchten. Wir sollen ihm vertrauen, weil er treu ist. Und dazu möchte ich ein paar Stellen aus dem Neuen Testament heranziehen. Und beginnen möchte ich damit 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Gottes Treue bedeutet ja für uns, wir können uns zu 100% auf Gott verlassen. Es gibt keine Situation, weder gab es sie noch wird es sie geben, dass Gott etwas zugesagt hat und dann nicht eingehalten hat oder nicht einhalten wird. Auf Gott kann man zählen, auf ihn kann man sich stützen. Es gibt keine Zweifel, dass wir von ihm irgendwann mal im Stich gelassen werden. Und aus 1. Thessalonicher 5,23, ein weiterer sehr bekannter Vers: Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Dieses Vertrauen auf Gott, es ist so wichtig für unser Leben. Und es ist kein Erfolgsrezept im Sinne der vielen anderen Self-Help-Hilfestellungen, also menschlichen Hinweisen, um das Leben zu meistern. Also damit wir letztendlich unsere selbstgesteckten Ziele erreichen können. Wenn wir diesen menschlichen Hinweisen folgen, wenn wir uns an diese bestimmten Anleitungen halten, werden wir so das Ziel erreichen und alles aus eigener Kraft und mit vielleicht ein wenig Gottes Hilfe. In den menschlichen Zielen ist das Ende immer eine Sackgasse, denn jedes Ziel wird früher oder später durch den Tod zunichte gemacht. Aber wir dürfen diese Herangehensweise auch nicht für das himmlische Ziel anwenden. Denn hier geht es nicht um ein wenig Hilfe von Gott und ganz viel Leistung von uns. Und dazu möchte ich dann das noch weiter vertiefen und einen Bibeltext aus 2. Korinther 1, 9 vorlesen. 2. Korinther 1, Vers 9. Und da erzählte Paulus, tatsächlich fühlten wir uns schon dem Tod geweiht. Wir sollten eben lernen, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Toten lebendig macht. Vertrauen bedeutet Abhängigkeit. Und blindes Vertrauen in jemanden bedeutet, dass wir uns total von den Handlungen der Person abhängig machen. Wir hinterfragen nicht mehr, wir vertrauen einfach. Bei Vertrauen in Menschen, in blindes Vertrauen in Menschen, da werden wir oft enttäuscht. Bei Vertrauen in uns selber wissen wir selbst am besten, wie gut wir uns auf selbst verlassen können, oder? Es sollte also keine Option sein, keine Wahlmöglichkeit in unserem Denken, ob wir uns auf uns selbst oder auf Gott vertrauen. Sobald wir vom Vertrauen auf Gott auch nur ein wenig abweichen und meinen, dass wir selbst nun so weit sind und ein paar Schritte ohne Gott machen können, sind wir in großer Gefahr. Und in der Textstelle im 2. Korintherbrief, die wir gerade erzählt haben, erzählt Paulus davon, dass sie, die als Apostel in meinen Augen ja nun wirklich besondere Menschen waren, selbst den Aposteln hat der Herr diese Lektion erteilen müssen. Wie viel mehr dann doch uns, würde ich sagen. Daher sollten wir auch in den Prüfungen oder gerade in den Prüfungen, die wir durchleben, da sollten wir uns voll auf den Herrn verlassen, denn das geschieht ganz sicher zu unserem Besten. Das ist die beste Option, die wir selber hätten aussuchen können, Denn Vertrauen auf den Herrn ist auch unsere einzige Hoffnung. Wenn auch nur einen Millimeter von mir selbst abhängig wäre, ich bin mir ziemlich sicher, ich würde diesen Millimeter verbocken. Ich würde ihn nicht schaffen. Weiterer thematischer Schwenk. Also nach dem Zuruf, Gott zu vertrauen, gibt es nun eine Antwort für das Vertrauen. Wenn man auf Gott vertraut, dann gibt es Segen. Ich glaube, das macht immer wieder Geräusche hier, kann das sein? Also, gehen wir weiter. Vers 12. Der Herr hat unser gedacht, er wird segnen. Er wird segnen das Haus Israel, segnen das Haus Aaron. Wieder wird Israel und das Haus Aaron genannt, genauso wie auch den Versen zuvor, die wir hatten. Und diese Verse lesen sich auch wie eine Antwort auf die vorangegangenen Aufrufe. In den Versen 9 bis 11 wird zum Vertrauen auf Gott aufgerufen und in den Versen 12 bis 15 gibt es die Segenszusagen. Und diese Zusagen gelten denen, die den Aufrufen Folge leisten. Vers 13, er wird segnen, die den Herrn fürchten, die Kleinen mit den Großen. Ein wichtiges Prinzip bei Gott, es gibt kein Ansehen der Person. Vor ihm sind alle gleich, aber hier steckt noch mehr, denn hier wird keiner ausgeschlossen. Es geht nicht nur um Israel, es geht um alle, und zwar alle, die den Herrn fürchten. Israel, sie werden im Psalm besonders angesprochen, weil sie ja als Vorbild für die Nationen dienen sollten. Das Haus Aaron wird besonders angesprochen, weil sie als geistliche Leiter eine besondere Aufgabe oder eine besondere Verantwortung in diesem Auftrag hatten. Und weiter mit Vers 14 bis 15. Der Herr wird zu euch hinzufügen, zu euch und zu euren Kindern. Gesegnet seid ihr von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Verse 14 und 15, die sind eine Bekräftigung und eine Bestätigung für den Segen, der ganz bestimmt eintreffen wird. Und diesen kann man auf Israel beziehen, also den Segen, dass sie mehr werden. Oder auch so, dass der Herr aus anderen Nationen zu Israel hinzufügen möchte und so die Zahl der Anbeter mehren wird. Ja, und in Vers 16 werden wir wieder erinnert, dass der Herr, der uns segnet, er ist der Allmächtige, der Himmel und Erde gemacht hat. Sein Segen ist groß. Vers 16, die Himmel sind die Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Und diesen Vers kann man so verstehen, dass die Himmel sozusagen über die uns bekannte Dimension das hinausgehen. Wir aber haben das uns Bekannte, das Sichtbare, das Physische, welches der Herr uns gegeben hat. In der Bibel wird mit Himmel ja oft die dem Menschen unzugängliche Dimension bezeichnet. Die Erde jedoch hat er dem Menschen gegeben, natürlich nicht zum Missbrauch, sondern zum verantwortungsvollen Umgang mit allem, was die Erde hat, der gesamten Natur. Achtet einmal darauf, wie in 1. Mose 2, Vers 15 argumentiert wird. Also in 1. Mose 2, Vers 15 steht, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Also nicht nur einen Nutzen daraus zu ziehen, sondern um aktiv zu bebauen und vor allem zu bewahren. Und einen weiteren interessanten Gedanken zum Vers 16, den habe ich in einer Studienbibel gefunden. Und dort bewertet John MacArthur die Aussage, dass die Erde den Menschen gegeben wurde, als eine exklusive Aussage. Also bedeutet, dass nur die Erde den Menschen gegeben wurde. Also die Himmel sind des Herrn exklusiv und die Erde den Menschenkindern ebenfalls exklusiv. Und wenn wir diesem Gedanken folgen, dann gibt es also keine außerirdischen Menschen. Alle Menschen sind Teil dieses Planeten und keines anderen. Also ein starker Hinweis, dass es kein Leben außerhalb der Erde gibt. Manchmal beschäftigt uns diese Frage mehr, als sie sollte. Von daher kann dieser Vers gut als ein Abschluss von Mutmaßungen über die Bibel hinaus verwendet werden. Weiter im Psalm, die Verse 17 und 18. Die Toten werden den Herrn nicht loben, noch alle, die zum Schweigen hinabfahren. Wir aber, wir werden den Herrn preisen, von nun an bis in Ewigkeit lobt den Herrn. Oder wie die NLÜ den letzten Vers übersetzt, doch wir loben Jahwe von jetzt an bis in Ewigkeit. Halleluja. Diese Verse sind ja Teil des Hallels, die Loblieder bei besonderen Festen. Und der 18. Vers, der macht es deutlich, dass wir im Kontrast zum toten Zustand in Vers 17, im Kontrast dazu leben wir, wir sind nicht tot. Und wenn das der Fall ist, dann sollen wir Gott loben und niemals aufhören. Sehr einfache Logik. Wenn du nicht tot bist, lobe den Herrn. Es ist aber auch eine wichtige Warnung für uns, solange wir leben, uns für Gott, für Jesus zu entscheiden. Wenn der Tod eintritt, kann diese Entscheidung nicht mehr getroffen werden. Denn eine Entscheidung für Gott, die getroffen wird, solange man noch lebt, sie führt dazu, dass man im Sterben oder bei der Entrückung direkt und sofort beim Herrn ist. Ja, und noch eine Sache möchte ich ansprechen, das hatte ich zu Beginn ja gesagt. Also meine Lieblingsstellen in der Bibel, die wandern meistens so von vorne nach hinten, weil ich die Bibel auf diese Art und Weise lese und natürlich ganz besonders, wenn ich mich mit einem Bibeltext auseinandersetze. Und das war jetzt nicht anders. Also bei der Vorbereitung für den Psalm 115, da ist der erste Satz in dem Psalm, der ist mir ja sehr hängen geblieben, der ist sehr wertvoll geworden. Nicht uns, Herr, nicht uns, deinen Namen bringe zu Ehren. Was bedeutet das für mich? Das ist eine sehr bestimmte Aufforderung, etwas richtig zu stellen. Es geht nämlich nicht um uns, es geht nicht um mich, es geht um den Herrn. Das kann ich leicht annehmen, wenn ich eine gewisse Distanz zu dieser Aussage habe. Also natürlich geht es um Gott, er hat alles geschaffen, aber habe ich diese Perspektive immer? Was ist, wenn es um etwas geht, was mir sehr nahe ist? In der Ehe, geht es da um mich? Geht es um meine Frau oder meinen Mann? Für wen lebe ich? Und manchmal muss ich mir die Frage stellen, für was lebe ich? Was bringe ich letztendlich zu Ehren, was verehre ich? Und da muss der Vergleich zum Herrn immer sehr eindeutig sein. Nichts kann so wertvoll sein wie er. Ich gebe zu, mir fällt es nicht leicht, dies in Gänze zu greifen. Sobald ich sage, es geht um den Herrn, bin ich verleitet zu vergleichen und abzuwägen, was mir sonst noch wichtig ist. Aber damit liegen wir falsch. Sobald wir auch nur anfangen, den Herrn mit jemand oder mit etwas zu vergleichen, sind wir meines Erachtens schon falsch abgewogen. Wenn es um den Herrn geht, dann darf nichts im Vergleich dazu bestehen. Und Jesus hat uns aufgerufen, hier eine ganz klare Entscheidung zu treffen. Lass uns das mal in Lukas 14 im Vers 26 anschauen. Also Lukas 14, 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge hat diese Situation recht gut beschrieben, denn mit diesem Aufruf werden wir aufgefordert, alleine eine Entscheidung zu treffen, nicht als Familie. Jeder Einzelne ist persönlich und direkt gefragt, niemand kann für jemanden oder zusammen mit jemandem diese Entscheidung treffen. Da möchte ich gerne kurz aus Bonhoeffers Buch zitieren. Jeder ist allein gerufen, er muss allein folgen. In der Furcht vor diesem Alleinsein sucht der Mensch Schutz bei den Menschen und Dingen um ihn herum. Er entdeckt auf einmal alle seine Verantwortlichkeiten und klammert sich an sie. In ihrer Deckung will er seine Entscheidung fällen. Aber er will Jesus nicht allein gegenüberstehen, mit dem Blick auf ihn allein sich entscheiden zu müssen. Aber nicht Vater und Mutter, nicht Weib und Kind, nicht Volk und Geschichte decken den Gerufenen in dieser Stunde. Christus will den Menschen einsam machen, er soll nichts sehen als den, der ihn ruft. Soweit zum Zitat aus Bonhoeffers Buch Nachfolge. Und ich denke, das trifft den Punkt sehr gut. Es geht hier wirklich um diese Entscheidung, die nichts neben sich zulässt. Und eine weitere Ableitung möchte ich auch noch kurz darauf eingehen. Und das ist die Tatsache, dass wir Lob und Ehre gerne auf uns direkt beziehen wollen. Im Sinne, dass wir selbst ja auch etwas geschafft haben. also dass wir etwas geschafft haben, das so zumindest mal so ein bisschen Lob und Ehre verdient. Und ja, da habe ich in den Notizen von Spurgeon, da habe ich eine interessante Geschichte zu John Bunyan gelesen. Er hat ja unter anderem die Pilgerreise verfasst, aber John war auch ein Prediger. Und nun wurde John nach einer Predigt gelobt, wörtlich im Englischen, he had preached a delightful sermon, also eine sehr angenehme und eine schöne Predigt hat er gehalten. Und daraufhin hat John geantwortet, Sie sind zu spät, der Teufel hat es mir gesagt, bevor ich von der Kanzel gegangen bin. Ja, und dieser erste Vers in unserem Psalm, das ist eine Erinnerung und Warnung, keinen Diebstahl zu begehen. Warum Diebstahl? Wem gebührt die Ehre? Nicht uns, sondern Gott. Und wenn wir sie nehmen, versuchen wir zu stehlen und handeln wie Diebe. Ja, und die nachfolgenden Verse im Psalm, die erzählen darüber, dass wir Menschen uns lieber an alles Mögliche klammern, an die beschriebenen Götzen und unserem Verständnis von modernen Götzen, also an alle möglichen Dinge, die uns wichtig und schön erscheinen. Diese nachfolgenden Verse im Psalm 115, sie beschreiben das Drama, so wie wir es tagtäglich sehen. Wir erwarten, dass diese Götzen uns glücklich machen, uns Sicherheit geben, uns einen Sinn geben. Und daher ist diese erste Mahnung im ersten Vers so wichtig für uns. Immer wieder sollten wir uns vor Augen halten, um wen geht es in unserem Leben. Denn nur Gott kann uns aus diesem Übel befreien und das für immer. Ich möchte abschließen und damit auch den letzten Vers aus unserem Psalm wiederholen. Wir aber, wir werden den Herrn preisen von nun an bis in Ewigkeit. Lobt den Herrn.